Es war die merkwürdigste Postenbesetzung im neuen Kabinett der schwarz-gelben Regierung. Dirk Kniebel von der FDP.
Es ist ausdrücklich der Anspruch dieser neuen Bundesregierung, Dinge anders zu machen als vorher.
Deutschland verabschiedet sich aus der Rolle eines zuverlässigen Partners in der Entwicklungszusammenarbeit.
Friedenspolitik, weltweite Armutsbekämpfung, Klimaschutz, soziale Entwicklung und globale Gerechtigkeit.
Entwicklungspolitik ist nicht nur im Interesse unserer Partner, es ist auch im vitalen deutschen Interesse.
Wenn wir wollen, dass die Entwicklungsländer uns vertrauen, dann müssen wir ihnen auch die Mittel zur Verfügung stellen, die wir ihnen schon zum Teil seit den 70er Jahren versprochen haben. Nichts davon ist zu sehen.
Ihr seid im Globallokal, eurem Infomagazin für Entwicklungszusammenarbeit in der einen Welt.
Und damit herzlich willkommen im Globallokal. Heute mit mir, dem Felix und...
Und dem Falk Schlegel, hallo.
Und wir sind aber nicht alleine, wir haben einen Gast, und zwar den Peter Stein, den Rostocker Bundestagsabgeordneten. Können Sie vielleicht kurz mal was über sich selbst sagen, über Ihre Arbeit? Seit wann sitzen Sie jetzt genau im Bundestag?
Ja, also erstmal auch von mir einen wunderschönen guten Abend. Ja, Wahl war am 22. September letzten Jahres und ungefähr einen Monat später gab es die konstituierende Sitzung des Deutschen Bundestages und seit Ende Oktober bin ich offiziell und formell Abgeordneter des Deutschen Bundestages für den Wahlkreis Rostock.
Okay, und was machen Sie da genau? Für was sind Sie da genau zuständig im Bundestag?
Oh, das ist eine ganze Menge. Ich bin in zwei Ausschüssen, sogenanntes ordentliches Mitglied, das heißt vollständig dort stimmberechtigt. Das ist zum einen der Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Und insbesondere der energiepolitische Teil ist natürlich für unsere Region hier auch nicht ganz ohne Bedeutung. Und der andere Ausschuss ist der Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und in beiden Ausschüssen habe ich, so wie das üblich ist, die sogenannten Berichterstattungen, also die Zuständigkeiten. Und im Bereich des Wirtschaftsausschusses ist das der Bereich Verkehr, Infrastruktur, Wohnungswesen, Städtebau im Wesentlichen, was mit meinem eigentlichen Beruf ganz gut korrespondiert als Stadtplaner. Und in dem quasi Außenwirtschaftsausschuss bin ich regional zuständig für den Maghreb, für die nordafrikanischen Staaten Libyen, Tunesien, Algerien, Marokko und Mauretanien. Also diese fünf konkret. Und dann gibt es noch die sogenannten sektoralen Zuständigkeiten. Da bin ich zuständig für Klima, Umwelt, Biodiversität, Welthunger, Green Climate Fund und einige andere Aspekte auch noch. Da ist noch eine ganze Menge Einarbeitung notwendig.
Das klingt ja nach einem breiten Feld, in dem Sie da tätig sind oder in das Sie da eingeteilt wurden. Oder haben Sie sich da freiwillig für gemeldet oder wird das so eingeteilt, du machst das und du machst das? Oder wie läuft das da ab?
Ja, das war ein ganz spannender Prozess für mich. Also zum einen musste ich natürlich ein bisschen warten, bis die Koalitionsverhandlungen abgeschlossen waren, dass man überhaupt erstmal wusste, welche Ausschüsse gebildet werden und welche Ministerien sozusagen dem gegenüberstehen. Und die zweite Frage war dann, wie viele Mitglieder werden diese Ausschüsse haben? Das wird dann anhand eines Schlüssels ermittelt und berechnet. Der Wirtschaftsausschuss zum Beispiel ist der größte Ausschuss mit 46 Mitgliedern. Da hat meine Fraktion, die CDU-CSU, 22 Abgeordnete. Ja, und dann guckt man erstmal, wer von den langjährigen Abgeordneten möchte in dem Bereich bleiben. Und das waren dann, ich glaube, 14. Demzufolge waren 8 Plätze neu zu vergeben, die dann unter den neuen ausgeguckt wurden. Und dann bewirbt man sich tatsächlich darauf. Da geht man über die Landesgruppe und jede Landesgruppe, Mecklenburg-Vorpommern hat einen Landesgruppenchef, das ist Eckhard Rehberg bei uns. Naja, und dem teilt man dann mit, wofür man sich interessieren würde, denn das mit und versucht, eine Abstimmung hinzukriegen.
Und so sind Sie dann unter anderem in den Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gekommen. Über die Arbeit in dem wollen wir heute ja auch reden. Allerdings würde ich Sie bitten, vielleicht, Sie haben es vorhin schon kurz angesprochen, Sie waren als Stadtplaner tätig. Könnten Sie vielleicht einfach kurz umreißen, was Sie eben gemacht haben, bevor Sie jetzt vergangenen Herbst in den Bundestag gewählt wurden?
Ja, ich habe nach der Wende eigentlich relativ zügig hier im Oktober 1991 meine Diplomarbeit geschrieben hier in Rostock über ein stadtentwicklerisches Thema und habe dann das Glück gehabt, nachdem ich 2 Jahre freiberuflich hier unterwegs war, Mitte 1994 in die Stadtverwaltung einen Platz als Ingenieur für Stadtplanung zu bekommen und zu arbeiten. Das habe ich dann also mit der Unterbrechung 5 Jahre Landtag 19 Jahre insgesamt gemacht und habe am Anfang Bauleitplanung gemacht, also Entwicklung von Wohnstandorten und Gewerbegebieten. Und zum Schluss war ich zuständig für im Wesentlichen so das Thema Regionalentwicklung, Stadt-Umland-Beziehungen und alles, was damit zusammenhängt.
Okay. Ich habe es gerade eben schon gesagt, Sie sind im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und im Zuge der Arbeit dort haben Sie jetzt auch eine Dienstreise gemacht. Könnten Sie vielleicht so in einer halben Minute mal sagen, was Sie da genau jetzt bei dieser Dienstreise, wo Sie waren und was Sie da gemacht haben?
Ja, also ich bin ja wie gesagt für die 5 Maghreb-Staaten zuständig und es ist mir schon wichtig, dass man nicht nur am Tisch in Berlin darüber redet, was dort notwendig und wichtig ist, sondern dass man sich auch vor Ort mit den Menschen unterhält. Und meine erste Delegationsreise ging also jetzt nach Tunesien für 5 Tage, habe mich da mit wesentlichen Entscheidern auch getroffen, aber auch mit NGOs, wie man so schön sagt, und mit ganz normalen Landwirten und Bürgern auf der Straße. Es war eine sehr eindrucksvolle Reise, muss ich sagen. War meine erste. Ich werde noch lernen müssen, wie man mit den Informationen insgesamt umzugehen hat.
Und da sind Sie jetzt gestern zurückgekehrt und heute gleich im Globallokal auf Radio Loro. Und über die Reise, da werden wir auch gleich sprechen. Vorher aber noch ein Lied, das Sie sich ausgesucht haben. Wollen Sie es vielleicht einfach selbst ankündigen?
Ja, das ist ein spanisches Lied, über 20 Jahre alt. Heroes del Silencio, Entre dos Tierras, zwischen zwei Welten. Das ist der Eindruck, den ich auch in Tunesien hatte. Und spanische Musik ist dort sehr populär, deshalb dieser Titel.
Dann fangen wir mal an. Heroes del Silencios, Entre dos Tierras. Wir haben es 18 Uhr und 11 Minuten und ihr seid im Globallokal gelandet. Heute beschäftigen wir uns, ja, wie immer im Globallokal mit Entwicklungspolitik, diesmal mit Gästen oder mit einem Gast. Der Bundestagsabgeordnete Peter Stein ist zu Gast. Aber und jetzt hören wir ein kurzes Interview, das hat der Falk für euch geführt, und zwar mit dem parlamentarischen Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Der heißt Hans-Joachim Fuchtel und da reden sie über Entwicklungspolitik und den Haushalt, fasse ich mal grob so zusammen.
Hallo Herr Fuchtel, Sie sind parlamentarischer Staatssekretär im Bundesentwicklungsministerium und wie werden Sie sich um die Regionen Nordafrika, sprich insbesondere dann hier jetzt Tunesien, Algerien und Marokko bemühen?
Die Bundesregierung möchte Afrika unterstützen auf dem Weg vom Krisenkontinent zum Chancenkontinent. Wir haben im jetzt verabschiedeten Bundeshaushalt einen speziellen Ansatz, der sich Nordafrika widmet und uns damit auch größere finanzielle Spielräume eröffnet durch zusätzliche Projekte und Neuordnung von Projekten Zeichen zu setzen. Vor allem der Bereich der Ausbildung der Jugend ist hier ganz vorrangig bedeutend, weil wir in Nordafrika im Durchschnitt über 25% Jugendarbeitslosigkeit haben, vor allem außerhalb der Zentren. Und die Kunst wird es sein, dass wir auf dem Land jetzt Strukturen entwickeln helfen, die diesen Jugendlichen auch dort mehr Chancen geben, weil dann werden sie dort bleiben, werden dort eine Zukunft haben und das wird dann zu einer ausgeglicheneren Struktur in diesen Landstrichen führen.
Das ist mehr oder weniger auch im Bereich Wirtschaft und Arbeit. Wie sieht es im Bereich Zivilgesellschaft, Demokratieförderung aus?
Da haben wir Ähnliches. Wir haben hier jetzt in jüngster Zeit Tendenzen, dass man Strukturen entwickelt, die Richtung demokratischer Entwicklung sich ausrichten. Und hier geht es jetzt eben darum, dass man die Transformationspolitik betreibt, indem die Entscheidungen auch mehr regionalisiert werden, vor Ort fallen und damit eben auch näher an den Menschen und diese auf diese Weise auch sehen, wie diese Prozesse sich vollziehen und darauf Einfluss nehmen können.
Länder sind aber doch recht unterschiedlich. In Tunesien Demokratiebewegung, auch gemeinschaftliche Regierungsform sozusagen, nicht mehr nur die Islamisten, die an der Macht dort sind oder die Islamische Partei. Im Gegenzug dazu in Marokko ein Königtum und eigentlich eine Diktatur in Algerien. Wie passt das zusammen in der Strategie?
Ja, man muss immer vom Ausgangspunkt her arbeiten und sehen, was hier sich entwickelt. Und da gibt es natürlich verschiedene Entwicklungen und entsprechend verschieden kann auch die Förderung aussehen. Im Tunesien sehen wir beispielsweise, dass der Tourismus zurückkehrt. Jetzt geht es darum, den auf moderne Füße zu stellen und auch was die Ausbildung der jungen Menschen in diesen Berufen betrifft, Zeichen zu setzen und damit mehr Bruttosozialprodukt zu erwirtschaften, was dann eben zu einer Verbesserung im Lande führen kann. Und gerade in Ländern wie Tunesien muss man immer wieder darauf hinweisen, dass das Länder an der Außengrenze Europas sind. Und das wird immer wichtiger, wie wir alle wissen. Und deswegen ist es wichtig, auch hier Zeichen der Freundschaft und der Verbundenheit zu setzen.
Hans-Joachim Fuchtel, parlamentarischer Staatssekretär im Entwicklungsministerium in Berlin. Herr Stein, der Herr Fuchtel, der sprach gerade davon, dass die Bundesregierung mehr Geld zur Verfügung stellen will im Haushalt, um Projekte in Nordafrika zu fördern. Können Sie uns da genaueres zu sagen?
Ich kann den gesamten Rahmen nennen. Also wir haben das Haus, den Haushalt des BMZ, also des Ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit, um nahezu 2 Milliarden Euro erhöht gegenüber dem Ansatz, der vorher zur Verfügung stand.
Wie viel sind das jetzt?
Das sind insgesamt 6,5 Milliarden etwa, die zur Verfügung stehen. Das ist eine ganze Menge. Ist einer der größeren freien Haushalte, sage ich mal, also die jetzt nicht über irgendwelche Regeln gebunden sind. Und da kann man natürlich schon eine ganze Menge mitmachen. Trotzdem wissen wir müssen uns fokussieren auf die Projekte, auf die Fähigkeiten auch vor Ort, die es dann auch wert sind, unterstützt zu werden mit dem, was wir zusätzlich hineingeben. Nicht, was wir generell leisten, sondern zusätzlich. Und im Fall Tunesien sind es nach meiner Kenntnis insgesamt, nicht nur in dem Haushalt, es ist ja auch das Auswärtige Amt beteiligt und auch das Bundesumweltministerium, die auch noch Projekte steuern. Mhm. Ich glaube 160 Millionen Euro mehr als zuvor und das ist das, was der Staatssekretär auch sagte, weil wir gezielt beispielsweise in Bildungsprogramme reingehen wollen, aber auch in die Projekte, die ich besuchen durfte, die noch verlängert werden müssen teilweise, aber auch in Ideen, die vor Ort entstanden sind.
Der Herr Fuchtel sagt ja auch was von neuen Projekten. Gibt es da auch schon irgendwelche konkreteren Pläne, was da entstehen soll?
Ja, neue Projekte. Nun ist es so, vor Ort in Tunesien, ich komme ja nun gerade frisch zurück, Sie haben sozusagen exklusiv heute, gestern Abend erst gelandet wieder. In Tunesien warten jetzt viele erstmal auf die Wahlen. Wir haben Wahlen in Tunesien, zunächst die Parlamentswahl im Oktober, dann zum Jahresende die Präsidentschaftswahl und dann hoffentlich im ersten Quartal spätestens zweiten Quartal die Kommunalwahl. Und momentan gibt es ja keine gewählte Regierung. Es ist eine Technokratenregierung, wie man es so schön nennt. Wenn die gewählte Regierung da ist, erst dann ist man in der Lage, tatsächlich auch gesetzgeberisch tätig zu werden und das sozusagen auch in Empfang zu nehmen, was an Geberwillen auch da ist. Und die Projekte, die in Vorbereitung sind, drehen sich in allererster Linie um neben der Bildung um Wasser, die Wasserproblematik und insbesondere auch die Entwicklung des Hinterlandes Tunesiens, weil in der Vergangenheit unter diktatorischen Rahmenbedingungen, ich sag mal, da einiges zu kurz gekommen ist.
Können Sie sich da auch vorstellen, dass da irgendwelche Partnerschaften entstehen können? Ich habe Sie jetzt mal auf Facebook mitverfolgt. Da haben Sie was geschrieben von einer Stadt, den Namen habe ich gerade leider nicht mehr im Kopf, der sehr große Ähnlichkeiten zu Rostock hat. Könnten Sie da vielleicht ein bisschen was zu sagen?
Ja, das handelt sich da um die Stadt Bizerte. Das ist eine Hafenstadt im Norden von Tunesien, ungefähr eine Autostunde westlich von der Hauptstadt Tunis. Hat tatsächlich vor Ort, so wie ich es vorfinden konnte, einige Vergleichbarkeiten. Beispielsweise die gleiche Partnerstadt Dünkirchen, aber auch vergleichbar viele Einwohner, hat einen Hafen, hat ein hohes Interesse auch an Partnerschaft, insbesondere nach Europa. Und die Deutschen sind natürlich momentan ein sehr gern auch begrüßter Partner. Also ich habe das selber erlebt. Der Parlamentspräsident hat mich persönlich empfangen, das tunesische Staatsfernsehen. Ich hatte da einen kleinen Auftritt drin, war ich schon sehr überrascht, für so einen normalen kleinen Bundestagsabgeordneten so einen Auftritt auch zu bekommen. Aber Bizerte ist wirklich eine sehr interessante Stadt.
Also warum auch? 200.000 Einwohner, einen Hafen hat es auch. Wie Rostock, können Sie da noch mehr Parallelen ziehen?
Ja, Parallelen. Zum einen wird natürlich in Tunesien wahrgenommen, dass Rostock beispielsweise auch eine Wende hinter sich hat, einen politischen Wechsel hinter sich hat von einer Diktatur zu auch kommunalen Demokratieformen. die hier sehr positiv gelaufen sind. Und insbesondere die Expertenschaft ostdeutscher Verwaltungsmenschen, die jetzt vielleicht auch schon im Ruhestand sind, werden durchaus gesucht und nachgefragt. Es gibt in Deutschland Senior Expert Service, wo also Senior Experten auch sozusagen geführt werden. Das läuft über die Einrichtung Engagement Global, die sitzen in Bonn, die habe ich auch schon besucht, wo man sich durchaus vorstellen kann, dass die Erfahrung, die wir hier gemacht haben beim Aufbau von Verwaltung aus einer diktatorischen Form heraus hin zu einer Volksdemokratie, dass das durchaus auch übermittelt werden kann. Und das wird auch nachgefragt. Und dafür würde ich mich gerne einsetzen. Wenn das in Bizerte dazu kommt, dass vielleicht auch aus Rostock Expertise gefragt ist, würde ich das gerne unterstützen.
Also wir erinnern uns ganz kurz, also die arabische Revolution oder der arabische Frühling ist in Tunesien losgegangen. Ende 2010 im Dezember hat sich dort ein Mensch verbrannt selbst. Daraufhin gab es viele Proteste und am 14. Januar 2011 ist dann der langjährige, 23 Jahre glaube ich, war der an der Macht, Diktator da Ben Ali aus dem Land verschwunden und danach eben ganz viele Prozesse der Umgestaltung, auch des Findens eines neuen Weges in der arabisch-islamisch sozusagen dominierten Welt und mit sehr viel Auswirkungen auch natürlich dann auf die Nachbarländer, ne? Also Tunesien kann sich da auch ja ein bisschen was ans Revers heften sozusagen mit als Auslöser der arabischen Unabhängigkeitsbewegungen.
Ja, ob sie das tun, ans Revers heften, das habe ich so nicht dort empfunden, aber sie sind natürlich sich schon bewusst, dass sie die Ersten waren, dass sie auch einen bestimmten Auslöser hatten, die Selbstverbrennung dieses Gemüsehändlers, der aus Behördenwillkür arbeitslos wurde und seine Familie nicht mehr ernähren konnte. Die Tunesier haben ein gutes Selbstbewusstsein, was das betrifft und vor allem die Tunesien hat einen Vorteil, es ist ein relativ kleines Land, nicht so riesig wie Libyen oder auch Algerien oder Ägypten. Und sie haben eine relativ homogene Bevölkerung, eine sehr, sehr gute Bildungsstruktur.
Die Bildung ist das eine, also besser letztendlich als in den Nachbarländern Marokko und Algerien und Libyen sowieso. Aber okay, diese Verbrennung war ein Auslöser, sozusagen der auslösende Moment, aber letztendlich ging es natürlich auch um strukturelle Hintergründe, die auch eben in der Entwicklungspolitik, in den Bemühungen da eine Rolle spielen, eben zu wenig Investitionen in das Land, zu wenig Innovationen auch in der Wirtschaft vor Ort, natürlich aber auch zu hohe Jugendarbeitslosigkeit und viel Armut auch gerade in der ländlichen Region. Sie waren auch von 2006 bis 2011 Landtagsabgeordneter für die CDU in Mecklenburg-Vorpommern im Bereich ländliche Entwicklung oder Landesentwicklung und eben auch ja als Stadtplaner in Rostock in einer Stadt tätig. Wie können Sie diese ganzen Erfahrungen, die Sie eigentlich gesammelt haben, in die Situation dort vor Ort projizieren? Also auch das, was ich gerade jetzt genannt habe, wie können Sie da sozusagen mit umgehen, da Verbesserungen angehen?
Also zum einen habe ich erstmal natürlich einen sehr guten Vergleich. Wir haben hier Maßstäbe, die ganz anders gelagert sind, als ich sie dort vorgefunden habe. Also die Unterschiede zwischen Arm und Reich, zwischen Großstadt und Dorf Richtung Wüste sind ungleich größer als bei uns der Unterschied zwischen Rostock und, ich sage jetzt mal, einem Dorf bei Anklam, ohne jetzt den Anklammern zu nahe zu treten. Also diese Unterschiede, die kennen wir hier gar nicht, die da haben. Also der Unterschied macht sich schon im Straßenbild, in den Bauten sehr, sehr deutlich. Also während in Tunis das Straßenbild fast westliches französisches Straßenbild hat, hat man im Hinterland, ich sag mal, Autos, die mit Mühe mit Draht zusammengeflickt sind und mehr oder weniger Motor der Wirtschaft sind. Das ist schon augenfällig ein Unterschied. Mhm. Und auch die Einkommensstruktur ist eine ganz andere. Also wird jetzt noch ein bisschen verstärkt, habe ich den Eindruck, durch libysche Flüchtlinge. Die libyschen Flüchtlinge, die nach Tunesien kommen, sind überwiegend sehr vermögende Flüchtlinge, die jetzt auch auf den Wohnungsmarkt, auf den Immobilienmarkt drängen und da auch Verdrängungsprozesse auslösen. Die kommen mit, ich sag mal, Luxusautos rüber. Das bildet natürlich in Tunis weniger Probleme als da, wo ohnehin schon Strukturprobleme da sind. Auch damit müssen die momentan umgehen. Tun sie aber. Man muss sich vorstellen, 10 Millionen oder 10,5 Millionen Tunesier haben momentan ungefähr 1,5 Millionen Libyer noch dazu. Das sind also Dimensionen, die wir uns hier überhaupt nicht vorstellen können. Das wäre so, wie wenn auf 80 Millionen Deutsche hier plötzlich 10 Millionen Rumänen kämen oder Polen oder Franzosen. Also das sind schon Dimensionen, womit die aber relativ locker umgehen, hatte ich den Eindruck.
Und sozusagen im Bereich der kommunalen Zusammenarbeit, also wir hatten ja gerade auch schon darüber gesprochen mit der Bizerte, mit der Stadt, die auch eine andere Partnerschaft, Dünkirchen nämlich, hat wie Rostock, genau dieselbe mehr oder weniger, auf kommunaler Ebene, wie können Sie da sozusagen?
Sie brauchen dringend Hilfe und ich bin ein glühender Verfechter von der kommunalen Zusammenarbeit. Also auch das, was ich unten erlebt habe, gerade die Menschen auf der kommunalen Ebene haben Ideen, haben Skills, wie man so schön sagt. Sie sind bisher nicht gehoben worden, weil das über eine diktatorische Regierung einfach nicht abgefragt worden ist, unterdrückt worden ist. Und wenn wir jetzt eine neue Regierung haben, müssen sie gesetzgeberisch herangehen, dass die Kommunen, die Regionen auf lokaler Ebene mehr Macht, mehr Zuständigkeiten bekommen. Das muss vor Ort untersetzt werden. Da muss ich Verwaltung ausbilden, da muss ich Ingenieure auch motivieren, in entlegene Regionen sich in Verwaltungen zu setzen. Da werden die ein Problem bekommen, dass gutes Personal, gut ausgebildetes Personal in Lage ist, beispielsweise Partizipation von der Bevölkerung einzuleiten, was die alle möchten, da warten die drauf. Auch in den letzten, hintersten Bergdörfern möchten die partizipieren, sie möchten sich endlich einbringen. Das habe ich überall erlebt und gehört. Und da können wir, glaube ich, eine große Hilfestellung geben, weil unser Rechtsrahmen doch einer ist, der aus einem sehr liberalen Gedanken heraus entstanden ist und nicht irgendwo, ich sag mal, ideologische Festlegungen beinhaltet. Da ist Deutschland eher geeignet als dieser zentralistische Gedanke, den beispielsweise die Franzosen hinterlassen haben. Tunesien möchte sich lösen vom Zentralismus, parallel dazu.
Und woran denken Sie, wenn Sie an die Hansestadt Rostock konkret denken als Rostocker Bundestagsabgeordneter? Also was kann eigentlich die Stadt Rostock vielleicht dann dazu beitragen zur kommunalen Entwicklungszusammenarbeit, beispielsweise mit Tunesien oder in einer anderen Stadt in Marokko oder
also Algerien? Es finden ja schon kommunale Projekte statt, bisher nicht unter Rostocker Beteiligung. Also ich habe ja ein Projekt kennenlernen dürfen, das nannte sich Balladia, Stadtentwicklung in Nordafrika, wo nordafrikanische Stadtplaner, Ingenieure aus den Bereichen Marokko, Tunesien ein halbes Jahr eingeladen gewesen sind. Über die Robert-Bosch-Stiftung war das finanziert an der Europäischen Akademie in Berlin, Praktika zu machen in Planungsämtern oder in Bauämtern in Deutschland. Das war, ich glaube, mit Stuttgart ist was gelaufen, mit Mannheim. Mhm. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich hier auch Interesse auslösen könnte, wenn ja Menschen hier aus unserer Stadtverwaltung, aus unserer Stadt, aus unserer Region, auch aus dem Land Mecklenburg-Vorpommern Interesse daran haben, diesen wichtigen Transformationsprozess auch persönlich zu unterstützen.
Und vielleicht kann man ja auch die Kultur- und Medienszene dazu auch einladen und bringen, da vielleicht ein wenig dran zu partizipieren und dran teilzunehmen. Also gerade im Bereich Medien und Mediengesellschaft ist in Tunesien, glaube ich, viel in die Gänge gekommen im Bereich der Meinungsvielfalt, Demokratisierungsprozesse und aber auch des Widerstandes, Auflehnens gegen doch auch Ansätze, die es immer noch gibt, gegen Polizeirepression beispielsweise vor Ort. Und einer, der sich da auch dann sehr deutlich geäußert hat, ist der Hip-Hopper Clay BG, der einer der bekanntesten Rapper in Tunesien ist. Er wurde während eines Konzertes im letzten Jahr auch von der Bühne weg verhaftet. Also da sieht man manchmal auch, wie der Polizeistaat, den es teilweise in Tunesien auch noch immer gibt, das sind Relikte sozusagen aus der Diktatur von Ben Ali, dann auch noch weiter funktioniert. Und er, das sind arabische Texte, also wir verstehen jetzt leider nicht so viel, aber die musikalischen Einflüsse werden wir jetzt kennenlernen. Die Texte beschäftigen sich sehr kritisch mit der sozialen, ökonomischen und politischen Situation im Land.